Ja, guten Morgen. Schön euch zu sehen bei dem wunderschönen Wetter draußen. Schön, dass ihr hier sitzt und euch einfach die Gelegenheit nicht nehmen lasst, zuzuhören, was Gott uns heute auch zu sagen hat. Und ich möchte noch darum bitten, dass er spricht. Gott, ich möchte danken für den Morgen, möchte danken, dass wir Zeit haben, uns mit dir auseinanderzusetzen. Du siehst, dass wir ganz unterschiedlich sind, ganz unterschiedliche Herangehensweisen auch an dich haben. Und ich möchte dich bitten, dass du trotzdem die Predigt gebrauchst, um zu Wort zu kommen, möchte ich bitten, dass du uns aufrüttelst, dass du uns einen Blick schenkst für das, was dir wichtig ist. Amen. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie über den Anfang des Markus-Evangeliums. Bernd hat es erwähnt, einer von vier Berichten über das Leben Jesu. Und wir gehen dabei speziell einer Frage nach, nämlich: Jesus, was willst du für uns? Nicht von uns, sondern: Jesus, was willst du für uns? Jesus, was ist dein Anliegen und deine Botschaft und was ändert sich dadurch für uns heute? Heute geht es um diesen Text aus Markus 2, den wir gerade gelesen haben, und da erfahren wir etwas davon, was Jesus unter einem befreiten Leben versteht. Was Jesus unter einem befreiten Leben versteht. Anders formuliert auf unsere Frage hin: Was will Jesus für uns? Die Antwort aus der Begebenheit in diesem Text: Dass wir befreit aufleben. Dass wir befreit aufleben. Und wir werden sehen, dass Jesus darunter etwas anderes versteht, als wir vielleicht im ersten Moment darunter verstehen. Meine Predigt hat drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt möchte ich diese außergewöhnliche Freiheit aus dem Text herleiten. Dann im zweiten beschreiben, was die Freiheit bedeutet. Und im dritten, wie wir diese Freiheit bekommen und entdecken können. Um uns alle auf den Stand zu bringen und auch nochmal den Hintergrund für diesen Text zu bekommen, möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, was wir in den letzten beiden Predigten bedacht haben. Zunächst ging es darum, was Jesus gepredigt hat, nämlich dass sein Lieblingsthema das Reich Gottes war. Jesus hat davon gesprochen, dass es mit ihm nahe kommt und hat Menschen eingeladen, ihm zu folgen, um einen Einblick zu bekommen, was dieses Reich Gottes umfasst und welche Prinzipien in diesem Reich Gottes gelten. Das war so in der Mitte des ersten Kapitels, und in der zweiten Hälfte des ersten Kapitels wird dann beschrieben, wie Jesus zu wirken begann. Er wurde schnell zu einer vielbeachteten Person. Ihm gelang es in kürzester Zeit, viele Leute zu erreichen, und das, obwohl es damals kein Internet, kein Twitter, Instagram und Co. gab. Aber die Art und Weise, wie er auftrat und das, was er tat, hat sich wie so ein Lauffeuer herumgesprochen. Da wird dann zum Beispiel davon berichtet, dass er Menschen half, die von bösen Geistern geplagt waren. Und das Ganze ohne dem typischen Exorzismus-Brimborium, nenne ich es mal. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass es bedeutet, dass Gott sich dem Bösen in dieser Welt und auch dem Bösen in uns, dem wir manchmal hilflos auch gegenüberstehen, dass Gott sich damit nicht abfindet, sondern sich dem entgegenstellt. Er tritt dem Bösen entgegen und den Strukturen, die Unfreiheit und Zerstörung bringen. Er entlarvt das Böse und bringt es zum Schweigen. Und dann wird weiter berichtet, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat, aber nicht nur sie, sondern auch andere Menschen. Auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Und so kam es eben, dass die Massen zu ihm kamen. Sicher waren damals die Leute nicht weniger skeptisch wie wir. Ich würde mal sagen, wenn wir heute solche Nachrichten hören von so einer Person, die da auftritt, da wären wir wahrscheinlich eher mal zurückhaltend, würden denken: Ja, alles klar. Das war damals nicht anders. Man hat manchmal so den Eindruck, die Leute damals waren alle leichtgläubig und natürlich sind sie deswegen alle gekommen. Man weiß aus der Zeit damals, dass sie nicht weniger skeptisch waren, einfach deswegen, weil relativ häufig Menschen mit so einem Anspruch aufgetreten sind. Mit einem Anspruch: Ich bin der Messias, ich erkläre euch die Welt. Und viele sind an diesem Anspruch auch gnadenlos gescheitert. Also wenn das vor 2000 Jahren passiert, müssen wir uns klar sein: Die Menschen waren im Gros genauso skeptisch, genauso vorsichtig wie wir heute, wenn wir von so einer Person hören. Trotzdem zog es offensichtlich eine ganze Menge an Menschen zu diesem Jesus hin, um irgendwie Hilfe zu bekommen oder um ihn irgendwie einzuordnen. Und um ein bisschen mehr in diese Geschichte reinzukommen und uns das besser vorstellen zu können, stelle ich uns mal zu Beginn eine Frage. Womit würden wir zu ihm kommen, wenn wir jetzt von diesem Jesus hören? Womit würden wir zu ihm kommen, um uns mal anzuschauen, ob Jesus uns tatsächlich helfen kann? ist ja oft auch so eine Herangehensweise im Glauben, dass wir Gott suchen, weil wir irgendein Anliegen haben, für das wir gerne eine Lösung hätten. Womit würdest du heute Morgen zu ihm kommen? Würden wir auch mit einer Krankheit kommen, die uns belastet und Lebensfreude nimmt? Würden wir mit einem Verlust zu ihm kommen? Ich habe einen Job verloren, Partner verloren, geliebte Person. Kann hier nicht mal ein Wunder geschehen? Oder würden wir mit einem Entscheidungsproblem kommen, bei dem wir schon länger am Grübeln, fast am Verzweifeln sind? Wo wir einfach mal gerne jemand hätten, der sagt, nimm A, aus der Zukunft her gedacht, ist es die beste Variante? Was wäre das bei euch? Was wäre das bei dir? Was macht euer Leben generell oder im Moment an einem bestimmten Punkt irgendwie schwierig? In dem Text vor uns, im heutigen Text, wird dann weiter berichtet, dass Jesus sich von diesen vielen Menschen etwas zurückzog. Er sucht sich Stunden in der Stille, etwas abgelegen, braucht Zeit für sich, nimmt sich auch Zeit bewusst mit Gott. Und als dann seine Freunde zu ihm kommen und sagen, hey Jesus, da warten ganz viele Leute auf dich, die brauchen Hilfe, die wünschen sich Heilung, das sagt er, nee, mache ich jetzt nicht. Ich ziehe erstmal weiter in die nächsten Ortschaften, da gibt es auch Leute, denen ich helfen kann und ich möchte da predigen. Klingt erstmal ein bisschen komisch, warum lässt er da einfach Leute stehen, die irgendwie Hilfe brauchen. Jedenfalls ging er in eine andere Gegend, um auch dort zu predigen und dort zu helfen. Und schließlich kommt er dann wieder zurück in diesen Ort Kapernaum, in diese ursprüngliche Region, und das ist auch der Einstieg jetzt in unseren Text. Da steht, einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Und jetzt kommt hier, wie wir im Text lesen, eine Person zu Jesus, die ein ganz offensichtliches Problem hatte. Ein ganz offensichtliches Problem. Anders als bei unseren Problemen, über die ihr jetzt auch nachgedacht habt, die sind ja oft nicht so offensichtlich und ich meine, wir sind auch sehr gut darin, unsere Probleme nicht nach außen zu kehren, sie eher verborgen zu halten, erzählen eher ungern und auch sehr dosiert, was uns so innerlich beschäftigt. Manchmal ziehen wir uns auch zurück, wenn es zu offensichtlich wird, mit was wir zu kämpfen haben. Das Problem des Menschen hier aus unserem Text war aber nicht zu übersehen. Er war gelähmt, der musste getragen werden. Und diese Freunde von diesem Gelähmten waren jetzt wirklich beste Freunde, würde ich sagen. Die haben keine Mühe gescheut, ihn auf Biegen und Brechen zu diesem Jesus zu bringen. Weil zu viele Leute irgendwie in dem Haus waren, die Häuser waren jetzt nicht so groß, wie die Häuser heute zum Teil sind. Und außerhalb waren viele Leute, nein, haben sie gedacht, steigen wir einfach oben drauf, decken das Dach ab und lassen ihn runter. Ich finde, das ist eine ziemlich abgefahrene Aktion. Ich habe so gedacht, wer würde so eine verrückte, sicher auch peinliche Aktion für mich heute machen? Können wir mal drüber nachdenken. Oder auch, wer von uns wäre bereit, so etwas für einen Freund oder eine Freundin zu tun? Ja, ein grandioser Einsatz füreinander. Hat mich irgendwie begeistert. Aber was dann passiert, ist erstmal ziemlich absurd. Jesus reagiert auf den ersten Blick absolut unpassend. Völlig unpassend. Alles, was dieser Mensch hier ausdrückt, schreit quasi, ich bin unbeweglich, ich bin gefangen in meinem Körper, absolut reduziert in meinen Möglichkeiten. Was ich brauche, um befreit aufzuleben, ist, dass mein Körper wieder gesund wird. Aber Jesus spricht hier ein völlig anderes Thema an. Nämlich das Thema Schuldvergebung. Er sagt erstmal nur, mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Und man denkt so, okay, alles klar, vielen Dank, du mich auch. Irgendwie seltsam, oder? Warum macht Jesus das? Hat Jesus ein Empathieproblem? Ist doch offensichtlich. Hat er ein spezielles Problem mit diesem Gelähmten? Weiß er da irgendwas und denkt dann so, dir vergebe ich die Schuld, aber bleib erstmal krank. Wie haben wir das zu verstehen? Ich denke, wir brauchen zwei Dinge im Hinterkopf. Erstens, wie bereits erwähnt, im Kapitel vorher wird gesagt, dass Jesus viele Leute heilte. Er wollte also Gutes tun und er sah auch diese kranken Menschen. Er sah die Situation. Dass ein Mann mit Aussatz zu ihm kam, da heißt es in Lutherdeutsch so schön, dass es Jesus jammerte. Verständlicher ausgedrückt, dass Jesus tiefstes Mitleid empfand. Er hatte also offensichtlich kein Empathieproblem. Und die zweite wichtige Sache, Schuldvergebung und körperliche Heilung waren offensichtlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Nachdem Jesus dem Gelähmten die Schuld vergeben hatte, heilte er ihn auch noch. Jesus heilte ihn aber nicht durch die Schuldvergebung oder aufgrund dieser Schuldvergebung. Ja, er sagt nicht, jetzt ist das große Schuldproblem gelöst, jetzt haben wir endlich alles geklärt, jetzt kann ich dir Gutes tun. Oder indem ich dir die Schuld vergebe, mit dieser Schuldvergebung wirst du plötzlich auch gesund. Sondern es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dazu gibt es auch noch eine andere wichtige Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 9, in der Jesus erklärt, dass Krankheit und Schuld nicht direkt zusammenhängen. Jesus sagt da explizit, dass es niemandes Schuld ist, dass dieser Mann, der vor ihm sitzt, blind ist. Könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen, Johannes 9. Also was wollte Jesus dann hier mit dieser Schuldvergebung? Ich erkenne darin, dass Jesus diesen Mann und damit auch uns auf eine unerwartete Freiheit aufmerksam machen wollte. Wenn Jesus den Menschen wirklich Gutes tun wollte und wenn Jesus diese Sündenvergebung nicht brauchte für eine körperliche Heilung, dann muss diese Schuldvergebung aus seiner Sicht befreiender sein als diese Heilung. Dann scheint sie wichtiger zu sein und auch interessanter zu sein als Gesundheit. Dass also diese beiden Dinge, diese Heilung und diese Sündenvergebung, dass die ausnahmsweise so ganz eng beieinander liegen, ich glaube, dass uns das etwas beibringen soll, was wir sonst einfach nicht sehen. Nämlich, dass Vergebung unserer Schuld befreiender ist, als wenn ein gelähmter Mensch wieder laufen kann. Und ich weiß, es ist eine ziemlich steile Aussage, dass Schuld uns mehr Freiheiten rauben kann, als es körperliche Lähmung tut. Und vielleicht wirkt es wie ein Schlag ins Gesicht für jemanden, der in dem Maße krank ist. Jemanden, der gesund ist wie ich, hat da ja relativ leicht reden. Aber ich glaube doch, dass Jesus uns hier etwas Wichtiges und etwas Aufrüttelndes sagen möchte. Es geht ihm um eine außergewöhnliche Freiheit. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt der Predigt. Was bedeutet diese außergewöhnliche Freiheit? Ich fasse es mal etwas einfacher, auch unvollständig in einen einzigen Satz. Diese außergewöhnliche Freiheit bedeutet, dass nicht unbedingt die Umstände unseres Lebens geändert werden, aber wie wir mit diesen Umständen umgehen. Diese außergewöhnliche Freiheit bedeutet, dass nicht unbedingt die Umstände unseres Lebens geändert werden, aber wie wir mit diesen Umständen umgehen. In den letzten Predigten habe ich betont, dass Jesus davon gesprochen hat, dass mit ihm eine Zeit angebrochen ist, in der schon jetzt viel Göttliches passiert. Dass schon jetzt vieles erneuert und wiederhergestellt wird, aber dass das noch nicht ganz passiert. Ja, laut der Bibel leben wir in so einer Zwischenzeit, in der schon jetzt etwas passiert, aber noch nicht alles ganz. Eine Spannung, die manchmal auch sehr schmerzhaft ist und auch manchmal einen fast zerreißt. Und ich denke, das kennen wir sehr gut, dass es diese Spannung gibt. Wir erleben es an allen Ecken und Enden, dass wir in einer gebrochenen Welt leben. In einer Welt, die ihre Schönheit und Harmonie oft versteckt hält und auch eine Welt voller Menschen, deren charakterliche Schönheit immer wieder verdeckt bleibt. Wir alle, die wir hier sind, mitsamt unserer Welt, leben in einer Art gebrochenen Situation. Und ganz typische Auswirkungen davon sind, dass wir auf destruktive Umstände destruktiv antworten, destruktiv darauf reagieren. Gebrochene Menschen haben uns erzogen, gebrochene Menschen prägen uns und wir als gebrochene Menschen reagieren gebrochen darauf. Im Englischen gibt es diesen Satz, hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ich sage euch ein paar Beispiele dafür. Wenn jemand Dinge sagt oder tut, zum Beispiel meine Frau oder meine Kinder, die mich verletzen, wenn das passiert, wie reagiere ich? Sehr oft patzig zurück. Ich reagiere irgendwie verletzt und verletze damit genauso wieder zurück. Oder wenn es in eurer Arbeitssituation vielleicht gerade schwierig ist, Aufgaben, Kommunikation, fehlende Anerkennung, was auch immer, dann reagieren wir, behaupte ich einfach mal, zu 99% der Fälle nicht gelassen und fröhlich und selbstbewusst, sondern verärgert. Reden schlecht über Kollegen oder Vorgesetzte. Vielleicht vergraben wir uns auch, kommen morgens super schlecht aus dem Bett, weil wir unterbewusst einfach keinen Bock auf die Arbeit haben. Wir reagieren wie Menschen, die nicht frei sind. nicht mit Mut und Gelassenheit und einer charakterlichen Schönheit, sondern wir reagieren wie geschwächte Menschen. Oder wenn wir krank sind, dann reagieren wir häufig nicht nur körperlich darauf, sondern auch psychisch. Und damit meine ich, dass ich dann nicht nur körperlich schwach bin, sondern oft auch mein Selbstbewusstsein schwach wird. Krank sein ist irgendwie unattraktiv. Oder sich helfen lassen ist oft scheinbar demütigend. Vielleicht fangen wir auch an, andere aus dem Krankenbett heraus rumzukommandieren, weil wir unzufrieden sind mit der eigenen Situation. Also wir reagieren sozusagen aus einer gebrochenen Seele heraus, wenn andere gebrochenen Seelen uns verletzen. Oder wenn uns die gebrochene Welt und die gebrochene Natur uns verletzt. Das ist ja gerade ein großes Thema. Wir reagieren nicht frei, sondern Schuld macht uns irgendwie unfrei. Wir reagieren häufig in einer Art, die wir eigentlich gar nicht wollen. Wir sind sozusagen Teil eines Teufelskreises. Vielleicht hilft uns hier noch eine andere Geschichte, das nochmal ein bisschen zu verstehen. Und nochmal ein anderer Blickwinkel. Diese Geschichte steht in dem Buch der beiden Journalisten und Autoren Axel Hacke und Giovanni Di Lorenzo. Das Buch, 2010 erschienen, trägt den Titel "Wofür stehst du? Was in unserem Leben wichtig ist? Eine Suche." Persönliches Buch dieser beiden Autoren. Und darin beschreibt Di Lorenzo eine Geschichte, die er bereut. Und er sagt, sie sei etwas von vielem, was er bereut. Und er könne Menschen nicht verstehen, die sagen, ich bereue nichts. Die Geschichte geht kurz zusammengefasst in etwa so: Vor 30 Jahren, also als er etwa selber 30 Jahre alt war, hat er einer Freundin zu einer Abtreibung geraten. Weil der Vater dieses Ungeborenen nicht sehr unterstützend war, es war eine schwierige Ausgangssituation, und dann hat er zu dieser Abtreibung geraten. Diese Freundin hatte dann das Kind tatsächlich abgetrieben, und nach vielen unglücklichen Ansätzen der Partnersuche fand sie schließlich ihren Mann. Dann hat sie geheiratet. Und obwohl sie es ganz lange versuchten, wurde sie nie wieder schwanger. Und dann beschreibt Lorenzo in sehr ehrlicher Weise, dass er sich dafür mitschuldig fühlt und dass ihn diese Geschichte seitdem verfolgt. Dass er sich dafür schämt. Und wenn man dann seine weiteren Gedanken liest, dann kann man erkennen, dass ihn diese Scham und dieses Schuldgefühl irgendwie lähmt. Es verhindert, dass er für diese alte Freundin ein echter Freund sein kann. Am Ende schreibt er: Heute wohnen Birgit und ihr Mann in einem Penthouse in einer Großstadt hoch über dem Wasser. Ihr Mann erzählte mir einmal, dass Birgit sich vehement gegen ein Haus mit Garten gewehrt hätte, das ihnen angeboten worden war. Ein Garten, habe sie gesagt, sei etwas für Familien mit Kindern. Als meine Tochter zur Welt kam, schickte Birgit mir einen liebevollen Brief und einen Stoffhasen. Ich habe mich bis heute nicht getraut, ihr mein Kind zu zeigen. Soweit dieses Zitat und diese Geschichte. Natürlich eine sehr verkürzte Zusammenfassung von dem, was der Autor da generell gefühlt hat. Vielleicht tue ich ihm auch ein bisschen Unrecht. Aber ich hatte den Eindruck, dass ihn letztlich sein eigenes Schuldgefühl daran gehindert hat, für diese Frau eine Ermutigung zu sein. In diesem schwierigen Sehnsuchtspunkt, den sie da hatte, eine echte Begleitung und Stärkung zu sein. Und ich denke, dass es sehr passend auch für manches ist, was in unserem Leben passiert. Wir verstecken und vergraben so manches in uns und irgendwie blockiert uns das, für andere eine Ermutigung zu sein. Freudeschenker zu sein. Mutig zu sein. Verschiedenstes wird dadurch verdeckt. Und wie viel Gutes könnte freigesetzt werden, wenn wir diese Scham und Schuld nicht tragen müssen? Wenn es eine Form von Heilung gäbe? Also ich beobachte, dass wir im Prinzip Teil eines Teufelskreises sind in unserer Welt. Wir reagieren destruktiv auf Destruktivität. Wir verletzen, weil wir verletzt wurden. Wir ziehen uns enttäuscht zurück, weil wir enttäuscht werden und darin eine Distanz erleben. Und so weiter. Man könnte auch sagen, wir reagieren gefangen. Wir reagieren gefangen. Das Tragische ist ja, wir kommen aus dieser Nummer kaum raus. Die einzige Möglichkeit, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, besteht darin, die eigenen Wunden bzw. die eigene Vergangenheit zu heilen. Und ich weiß nicht, wie es da mit eurer eigenen Diagnosefähigkeit und mit euren eigenen Selbstheilungskräften steht. Ich bin ganz ehrlich, meine reichen oft nicht aus. Kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Ich verstehe Jesus jetzt folgendermaßen. Jesus kann auch die Umstände verändern, er kann Wunder tun, kann Geschehenes ungeschehen machen, so wie auch damals einfach Leute geheilt hat. Ja, Gottes Herrschaft ist angebrochen, aber wie gesagt, sie ist noch nicht vollständig da. Ist es schon jetzt und noch nicht. Was Jesus allerdings schenkt, was er auf jeden Fall schenkt, ist ein tieferen Blick in uns hinein. Ein tieferes Verständnis von dem, was uns gefangen hält. Wir sind nicht nur gefangen in Äußerlichkeiten. Ja, bei diesem Mann sehen wir nur das Gelähmtsein. Die einzige Gefangenheit, die wir wahrnehmen. Und auch so oft in unserem Leben. Körperliche Einschränkungen, materielle Einschränkungen, Probleme mit anderen Menschen und so weiter. Jesus sagt, es sind nicht nur die Umstände, die unser Leben schwer machen, sondern noch mehr. Wir sind in etwas gefangen. Unser Herz ist sozusagen in etwas gefangen. Unser Herz ist irgendwie so gefangen, dass wir nicht in der Lage sind, frei, fröhlich und mutig auf solche Umstände zu reagieren. Die Frage ist, was nimmt uns da gefangen? Was ist es? Wenn wir die biblischen Texte weiterlesen, dann sehen wir, dass das, was uns gefangen nimmt, diese Fesseln, dass es unsere Erwartungen sind, dass menschliche Dinge uns absolute Schönheit bringen. Dass menschliche Dinge uns absolute Schönheit bringen sollen. Dass ein Arbeitsplatz unsere absolute Wertschätzung schenken soll. Absolute Versorgung. Dass ein Partner uns absolutes Selbstbewusstsein schenken soll. Dass ein Projekt oder ein Job uns absolute Bedeutung schenken soll. Dass vielleicht eine Fehlerlosigkeit oder auch eine fehlerlose Religiosität uns absolute Sicherheit schenken soll. Wir erwarten von Menschen, wir erwarten von uns selbst, von materiellen Dingen eine unumstößliche Sicherheit. Wir erwarten von diesen Dingen dieses tiefe Wissen, ich weiß, wer ich bin und wofür ich lebe. Ich habe meine Bedeutung gefunden. Und jetzt schlage ich noch einmal diesen Bogen zur Frage, wovon will Jesus uns eine außergewöhnliche Freiheit schenken? Woraus will er uns befreien? Ich glaube von diesem Irrglauben, dass wir diese umfassende Schönheit in anderen Dingen finden, anstatt in Gott selbst. Ich glaube, dass er uns von diesem Irrglauben befreien will, dass wir diese umfassende Schönheit in anderen Dingen finden können als in Gott selbst. Von dieser Vorstellung, wir könnten dieses tiefste Glück in Menschen, in Erfolg, in Aussehen, in Geld, in Sex, in Ansehen, in verschiedensten Dingen finden. Auch in Gesundheit. Von dieser für uns oft so normalen Vorstellung, absolut normalen Vorstellung, dass wir durch diese Dinge befreit aufleben können. Wenn ich gesund bin, kann ich frei aufleben. Wenn ich diesen Job habe, kann ich frei aufleben. Wenn ich das habe, kann ich frei aufleben. Ja, wenn ich das oder jenes habe und erreiche, dann bin ich frei. Dann geht es mir gut, dann bin ich jemand, dann darf ich mich gut fühlen, dann ist mein Leben wertvoll. Jesus sagt, wenn wir unsere Freiheit und unsere Bedeutung in diesen Dingen suchen, anstatt in Gott selbst, machen wir diese Dinge zu unseren Sklaventreibern. Und ich denke, die meisten von uns stimmen darüber ein, dass all diese Dinge viel Gutes und viel Wertvolles beinhalten. Aber der größte Erfolg wird einen Menschen nicht zutiefst glücklich machen. Der tollste Job wird einen nicht vor Selbstzweifel bewahren können. Der attraktivste Partner nicht vor gewissen Interessen an anderen möglichen Partnern. Etwas Göttliches von etwas Menschlichem oder Natürlichem zu erwarten, von dieser gefährlichen Erwartung will Jesus uns befreien. Jesus sagt, diese Dinge werden euch nicht das geben können, wonach ihr euch wirklich sehnt. Sie werden euch nicht diese tiefe Freiheit, die jeder von uns sich wünscht, sie werden euch diese Freiheit nicht geben können. Sie werden euch letztlich sogar unfrei machen. Euch versklaven, euch in Unfreiheit bringen, euch auf euch selbst zurückziehen. Und dann sagt er, aber ich bin gekommen, euch daraus zu befreien und in diese Lücke reinzuspringen. Und damit komme ich noch zum dritten Abschnitt der Predigt. Wie kommen wir in diese Freiheit? Wie kommen wir dahin, dass wir sagen können, ich sehne mich seit Jahren nach einem Partner, trotzdem werde ich aber nicht bitter oder ärgerlich oder verdamme alle Menschen vom anderen Geschlecht. Wie kann ich positiv bleiben? Wie kann ich ein Mensch bleiben oder auch mehr werden, der andere mit einer Leichtigkeit beschenken kann, trotz eigener ungestillter Sehnsüchte? Wie kann ich ein Mensch bleiben oder werden, der anderen mit einer Fröhlichkeit und Aufgeschlossenheit begegnet, trotz erlebter Enttäuschung? Oder wie kommen wir dahin, dass wir sagen können, ich wurde versetzt, ich wurde gefeuert, ich wurde verlassen, aber ich werde in meinem Ärger und in der Traurigkeit, die da sind, ich werde nicht bitter. Mit Bitterkeit würde ich mir so viel verbauen. Nein, ich vergebe. Ich hoffe und bitte Gott sogar um Vergebung für meine Feinde. Ich bleibe und werde ein Mensch, der andere ermutigen kann und Freude schenken kann. Wie bekommen wir diese Art von Freiheit unseres Herzens? Ich will noch mal einen Blick in unseren Text werfen, da passiert nämlich etwas Spannendes. Als Jesus diesen Satz gesagt hatte, deine Schuld ist vergeben, wie gesagt, völlig skurril in der Lage, waren manche Leute in dem Haus sehr verstört, sogar richtig sauer. Und jetzt nicht, weil Jesus keine Empathie gezeigt hätte, sondern in den Ohren der religiösen Leute war das, was Jesus hier tat, eine riesengroße Anmaßung. Das war aus ihrer Sicht sogar Gotteslästerung. Und ich bringe uns mal ein kleines Beispiel, um das ein bisschen besser zu verstehen, was da eigentlich passiert. Stellt euch vor, ihr habt eine neue Wohnung gemietet. Für manche nicht ganz so leicht, weil ihr Hausbesitzer seid, für mich schon relativ einfach, vielleicht für den einen oder anderen auch. Stellt euch vor, ihr habt eine neue Wohnung gemietet und ihr organisiert eine kleine Sommerparty. Ladet ein paar Freunde ein, die Nachbarn aus dem Haus und habt einfach so einen lockeren, entspannten Abend. Aber dann passiert plötzlich eine mittelschwere Katastrophe. Da ist jemand dabei, der ein bisschen tollpatschig ein Buch aus dem Billigregal rausnimmt, aber dabei so unsensibel und brachial vorgeht, warum auch immer. Jedenfalls stürzt dieses Billigregal um, er tritt so auf die Seite, also kein Personenschaden. Das Billigregal knallt gegen die Glastür, die zersplittert, danach gegen die Wand gegenüber und da ist ein richtig hässliches Loch drin. Die krasse Sache, plötzlich sagt einer von den Nachbarn, der steht auf und sagt zu diesem Grobmotoriker, du, das ist okay, das Loch in der Wand, das macht nichts. Was würden wir als Gastgeber und Mieter denken? Was würden wir sagen? Wir würden mindestens denken, hallo, was bildest du dir eigentlich ein? Das ist mein Regal und vor allem die Tür und die Wand meines Vermieters. Ich bin hier gerade eingezogen. Der wird alles andere als begeistert sein. Was nimmst du dir hier eigentlich raus, zu sagen, alles okay? Naja, später stellt sich raus, dass dieser Nachbar nicht nur irgendjemand, sondern der Eigentümer des ganzen Hauses ist. Und er sagt sogar, er übernimmt die Kosten für die Reparatur. So ähnlich muss es damals gewesen sein. Jesus drückt da quasi mit seinen Worten aus, ich bin doch der eigentliche Eigentümer. Ich bin doch der Besitzer dieser Welt. Ich bin Gott. Und ich übernehme doch die Kosten für eure Destruktivität. Und es muss verrückt geklungen haben in den Ohren dieser religiösen Menschen und so, wie es vermutlich auch in unseren Ohren noch verrückt klingt. Aber seht ihr, mit diesem Erkennungsmerkmal, so wie Jesus sich hier zu erkennen gibt, damit ist auf einmal diese Begegnung mit dem Kranken so ganz neu. Oder auch wenn wir uns diese Begegnung mit Gott vorstellen, wir, die wir mit unseren Problemen, die wir uns vorher in unserem Kopf vorhin ausgemalt haben, wenn wir mit diesen jetzt zu Gott kommen, dann wird es plötzlich bekommt es eine ganz andere Dimension. Auf einmal checken wir stehen vor dem, der unsere Erwartung doch eigentlich wirklich erfüllen kann, der diese tiefsten Sehnsüchte, die da sind, ernst nimmt. Wir dachten bisher nur, wenn doch unser Problem gelöst wäre, wenn ich gesund wäre, wenn ich den Job hätte, dann könnte ich glücklich sein. Aber jetzt stehen wir vor dem, der Einzige ist, der uns eine wirkliche Sicherheit geben kann. Jesus ist der Einzige, der nicht endlich ist. Der bleibt immer, auch wenn andere uns verlassen. Jesus bringt uns eine Wertschätzung entgegen, die kein Arbeitgeber uns je geben kann. Jesus vergibt uns Fehler, die nicht mal der liebevollste Partner der Welt vergeben könnte. Jesus ist der Einzige, der uns eine Sicherheit geben kann, nach der wir uns wirklich sehen und nach der ich mich auch sehne. Der Einzige, der unsere wahren Sehnsüchte kennt, der uns jederzeit eine Aufgabe gibt, die bedeutungsvoller ist als jedes Projekt. der unseren Namen niemals vergessen wird. Dieser Jesus steht da vor uns, Gott selbst. Und anstatt jetzt zu sagen, du, wie konntest du nur eine andere Lebenssituation so vergöttern? Wie konntest du deinen Herzensglauben auf Geld richten oder auf Gesundheit oder auf einen guten Ruf? Stattdessen sagt er, ich vergebe dir, ohne dass von unserer Seite irgendwas kommen würde. Ich will, dass du frei bist von diesen falschen Erwartungen. Ich will, dass du erkennst, wenn ich Jesus wirklich dein Gott sein darf, dann ordnen wir gemeinsam deine Erwartungen und das wird dich sowas von frei machen. Wir lernen gemeinsam, dass Menschen und Sachen dir nicht das Absolute geben müssen, was du von ihnen erwartest, denn du hast mich. Und du kannst dann von Menschen und Dingen wieder das erwarten, was sie auch geben können, aber nicht mehr. Sie müssen nicht mehr dein Erlöser sein. Das wird dir helfen, mit Enttäuschungen umzugehen. Wird dir helfen, in deinem Leben neu zu priorisieren. Wird dir helfen, wirklich frei zu werden und befreit aufzuleben. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, wie kann Jesus so vergebend sein, wenn wir über diese Destruktivität gesprochen haben, wo wir alle Anteil dran haben. Ein allerletzter Gedanke, ganz kurz. Es gibt einen sehr interessanten Hinweis hier im Text. Jesus fragt in Vers 9, was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Wir denken natürlich klar die körperliche Heilung. Es ist deutlich schwerer, es ist was Sichtbares. Vergeben kann man ja einfach sagen. Aber ich glaube, dass Jesus nicht nur das gemeint hat. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus genauso im Hinterkopf hatte, was ihr nicht wisst, ist, dass echte Schuldvergebung doch das Schwerere ist, weil es deutlich mehr kostet. Für den Hauseigentümer in der Billigregalgeschichte waren es die Kosten, um die Wand zu reparieren und diese Glastür. Für manche von uns hat es Jahre des Verarbeitens und der Trauer gekostet, um dem anderen wirklich zu vergeben. Für Jesus bedeutet Schuldvergebung letztlich nicht nur diesen Satz zu sagen, sondern sein Leben für uns zu geben. Für unsere Schuld mit seinem eigenen Leben zu bezahlen. Wir haben gesungen, er gab sich für uns in den Tod. Ans Kreuz schlug man den wahren Gott. Für mich steckt da Freiheit drin. Eine Liebe, die so sehr mit uns verbunden sein will, dass sie sich quasi selbst fesselt. Eine Liebe, die wirklich das Beste für uns will. Und es beeindruckt mich und es motiviert mich, diesem Gott neu zu vertrauen. Geld, andere Menschen, Erfolg, Image, Gesundheit, sie waren bisher nicht bereit, ihr Leben für mich zu geben. Sondern im Gegenteil. Um sie irgendwie zu haben, musste ich mein Leben für sie aufgeben. Musste ich mich ihnen voll und ganz hingeben. Und wie schnell verliere ich sie doch immer wieder. Aber Gott, wie er sich in Jesus zeigt, ist ganz anders. So viel hingebende Wertschätzung, so viel treue Anerkennung, so viel echtes Interesse an mir und was mich wirklich im Tiefsten bewegt. Er sieht die tiefste Unfreiheit in meinem Leben. Und wenn ich mir das Ganze anschaue, dann hilft es mir, dann fällt es mir leichter, aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Weil an dieser Stelle wird plötzlich der Teufelskreis unterbrochen. In dem Moment, wo ich Jesus verletze, verletzt er nicht zurück, sondern er lässt sich verletzen. Und er reagiert mit Liebe. An dieser Stelle wird der Teufelskreislauf unterbrochen und es ist die große Chance in meinem Leben und in deinem Leben, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wenn du dich diesem Jesus aussetzt. Nicht verletzt zu reagieren oder zurückzugiften, weil meine wirkliche Bedeutung, mein Selbstbewusstsein und mein Stolz nicht darin liegen, wie andere mir begegnen und mich einschätzen, wie ich mich selber einschätze, sondern dass es darin liegt, dass Jesus Christus an meiner Seite steht. Die Frage am Ende dieses Textes ist, wollen wir ihm vertrauen? Ihm immer wieder neu vertrauen, vielleicht auch zum ersten Mal. Wollen wir ihm ein Stück entgegengehen, einen Schritt in dieses Leben hinein, frei zu sein? Nicht nur für uns selbst und unseren Wohlstand zu leben, sondern auch für andere. Jesus lädt uns ein in eine unerwartete und außergewöhnliche Freiheit. Amen.